Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Perfektion oder Improvisation? Was ist euch lieber?
Improvisation, spontan.
Und ist das Glas eher halb voll oder halb leer?
Immer halb voll. Immer optimistisch bleiben.
Ja.
Machen oder schwätzen?
Machen. Unbedingt. Wir sind gerade überhaupt keine Schwätzer.
Super, perfekt. Da kann ich euch ja jetzt vorstellen. Mit über 35 Jahren Erfahrung, 100 plus Mitarbeitenden an den Standorten in Stuttgart und Tübingen gehört das Büro A&R Architekten zu den großen Architekturbüros in Deutschland. Ihre Bauten entstehen aus der intensiven Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe und den Chancen und Bedingungen eines Ortes. Bestehende Qualitäten werden stets hinterfragt und in neue Formensprachen überführt. Dieser Prozess führt dann zu passgenauen und eigenständigen Lösungen, die keiner kurzfristigen Mode nacheifern. Form und Konstruktion, ökologische und innovative Bauweisen, Material und Farbe bilden die Bausteine, Kosten und Termine den Rahmen ihrer Arbeit. Daraus entstehen preisgekrönte Projekte für öffentliche Auftraggeber, Industrie und Gewerbe, für kommunale Wohnungsbauunternehmen sowie soziale Einrichtungen. Was Sie unter Machen verstehen oder mehr als Bauen, warum das Glas halb voll ist und Sie ein lebensbejahendes Büro sind, darüber sprechen wir, Dr. Uwe Bresan und Eva Herrmann, heute mit Oliver Braun, Florian Gruner und Alexander Lange von A&R Architekten in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite und schön, dass ihr euch heute die Zeit für uns nehmt.
Wir freuen uns auch sehr, dass wir dabei sind jetzt zum 40-Jährigen. Dieses Jahr sind wir 40 Jahre Unternehmen und passt eigentlich ganz gut, dass wir jetzt da bei euch mitsprechen dürfen.
Und dann sagen wir auch noch ganz herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Ja, danke. Dankeschön.
Wir haben es im Intro schon gehört. Euer Büro steht für eine große Bandbreite an Typologien und Bauaufgaben. Ihr beschreibt das als buntes Spektrum an Projekten und Charakteren in der Büroleitung. Nehmt uns doch am Anfang gleich mal mit zu euch ins Büro. Wie entsteht bei euch Architektur? Wie entsteht Raum? Wie entsteht Stadt? Wie geht ihr an Projekte heran?
Unsere Entwürfe werden immer geprägt davon, dass wir uns erst die Stadt angucken, die Umgebung. Also bei uns gilt immer das Prinzip, zuerst die Stadt, dann das Haus. Und deshalb haben wir auch jetzt gar keine Formensprache in dem Sinn, so wie Zaha Hadid oder irgendwelche anderen Architekten, die man immer erkennt. Also unsere Entwürfe richten sich wirklich sehr streng nach der Umgebung und sind immer verschieden.
Wir sind ja auch Wettbewerbsarchitekten und da verbietet sich es im Grunde, einer Formensprache nachzuhängen. Wir müssen uns immer dieser Aufgabe annehmen, entwickeln immer passgenaue Lösungen aus dem Kontext, aus der Aufgabe, aus der Funktion, und das ist der Reiz, und deshalb wollen wir auch nie nur eine Aufgabe, sondern wir sehen eigentlich die Vielfalt und immer wieder die Herausforderung, weil am Ende ist es egal für uns, ob das Wohnungsbau, Schulen, Krankenhäuser sind, die funktionieren letztendlich immer gleich. Es geht immer um guter Städtebau, gefolgt von guten Funktionen und gute Grundrisse. Und es geht immer um die Menschen. Also es geht eigentlich immer um die Menschen, die dort sind. Gut, das sagen sicherlich oder hoffentlich alle Architektinnen. Aber es ist schon ein zentraler Entscheidungspunkt bei uns, dass es nachher auch in der Weiterentwicklung der Projekte immer darum geht, wer ist der Nutzer, welche Personen arbeiten dort, leben dort. Und das ist uns schon sehr wichtig. Und ich hoffe auch, dass unsere Bauherren oder Nutzer, die vielleicht auch den Podcast hören, dann vielleicht zumindest dem auch zustimmen können.
Und wir sind vielleicht auch sowas wie Korsettplaner. Wir brauchen dann irgendwelche harte Randbedingungen, damit uns was einfällt. Auf der grünen Wiese wird es schwierig, irgendwas zu entwerfen. Da haben wir gar keinen Anhaltspunkt.
Das finde ich eine schöne Beschreibung, der Korsettarchitekt.
Ihr habt gerade gesagt, dass ihr 40 Jahre alt geworden seid. Man plant ja nicht quasi an Stunde 1 ein Korsettarchitekt zu sein. Wie hat sich innerhalb dieser 40 Jahre diese Art und Weise verändert oder war die schon immer so?
Diese Grundhaltung hat sich natürlich weiterentwickelt, aber war von Beginn an eigentlich verankert im Büro. Letztendlich uns zuerst mal mit dieser städtebaulichen Frage beschäftigen, und daraus ergibt sich letztendlich immer eine gleiche Herangehensweise an die Projekte, die Neugier. Das heißt, man das auch verstehen, wo man sich befindet, in welchen Orten. Wenn man deutschlandweit unterwegs ist, findet man immer wieder verschiedene Situationen, muss sie zuerst mal lesen können, interpretieren können, Maßstäbe dann sehen und Kontext erkennen, um dann aber immer wieder mit der gleichen Systematik dann in den Entwurf einzusteigen, und dann kommt das eine zum anderen. Man hat zwar immer das Gefühl, man fängt wieder bei Null an, beim weißen Blatt Papier, aber in dieser Systematik haben wir dann doch sehr gute Abläufe entwickelt, wo wir dann auch relativ schnell und sicher dann in der gemeinsamen Diskussion dann auch zu einer Lösung kommen.
Wir machen eigentlich fast nur Wettbewerbe, die Aufträge generieren wir fast nur durch Wettbewerbe. Und das liegen da eigentlich auch, dieses Sportliche, bleiben wir eigentlich immer dran am Puls der Zeit. Jetzt Direktaufträge sind natürlich auch schön, nehmen wir auch gerne an, aber man hat im Prinzip in der Wettbewerbsphase 6 Wochen, 4 Wochen Ruhe und kann wirklich das Ding so entwickeln, wie wir es gerne hätten. Und da kommt kein Einfluss von außen, kein Bauherr, der einen dabei stört.
So die Haltung, was hat getragen über 40 Jahre? Gut, ich bin jetzt 47, also das kann ich natürlich nicht gänzlich bewerten, aber was ich glaube schon für alles steht, ist so eine selbstbewusste Demut, die uns bei allen Projekten trägt. Also wir gehen eigentlich in alle Aufgaben schon selbstbewusst dran, auch mit dem Werkzeugkasten, den wir uns sehr wohl entwickelt haben und wissen auch, wie wir die Dinge lösen können und das ist schon sehr zielgerichtet. Aber wir wollen eigentlich auch nicht diejenigen sein, die dann immer bestimmen, sondern es ist gewisse Demut vor der Aufgabe da und auch vor den unterschiedlichen Playern, die dann mit jeweils im Boot sitzen oder auch dann später die Gebäude eben beleben. Und das trägt, glaube ich, würde ich behaupten, über fast alle Projekte der letzten 40 Jahre hinweg gemeinsam mit.
Jetzt haben wir schon den zweiten Begriff gehört, die Wettbewerbsarchitekten, als die ihr euch eindeutig versteht. Wir haben nachgeschaut bei Competition Online, 219 Wettbewerbe, seitdem die Plattform existiert und seitdem ihr da gelistet seid. Das ist schon eine ordentliche Menge. Habt ihr da etwa eine Übersicht über eure Quote?
Also wir haben ja tatsächlich jetzt wieder ein abgeschlossenes Jahr 2024 hinter uns. Und wenn wir in der Summe Wettbewerbe sind, aber auch andere Verfahren dabei, wenn wir so um die 8 bis 10 erste Preise kriegen, dann sind wir zufrieden. Dann verbringen wir Weihnachten sehr entspannt. Aber dazu gehören natürlich auch 40, 50 Teilnahmen. Also von daher die Quote vielleicht 1:4, 1:5 gewonnene. Also wir freuen uns zwar über den zweiten Preis auch, aber es geht beim Wettbewerben tatsächlich nicht um die Plätze, sondern um den Sieg. Und von daher spielen wir immer auf Sieg und müssen gewinnen, sonst nur dabei sein genügt in dem Fall eigentlich nicht.
Ich will jetzt nicht angeben, aber in den letzten 10 Jahren waren wir eigentlich immer unter den 10 Besten in Deutschland und ich glaube, vor 4 Jahren waren wir sogar auf Platz 1.
Ja, 2020.
2020, ja.
Waren wir Platz 1, ja.
Jetzt würde natürlich alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren, was ist das Erfolgsgeheimnis schlechthin?
Den Wettbewerb nicht nachts machen, sondern in der normalen Arbeitszeit. Nee, also das finde ich bewundernswert. Ich bin jetzt weniger im Wettbewerb. Das betreut vor allem der Olli und der Alex mehr. Ich bin eher in den hinteren Leistungsphasen, wenn der Pott geholt ist, tätig. Aber ich finde es sehr bewundernswert, dass bei uns selten nachts das Licht im Wettbewerbswesen brennt. Das ja. Kommt dann schon auch punktuell mal vor, aber ich glaube, die Entscheidungen werden eigentlich schon immer sehr punktgenau getroffen. Aber man schwitzt natürlich schon immer vor den Tagen. Aber das Team ist da irgendwie gutes Tandem oder auch die ganze Mannschaft drumherum hat sich da gut eingespielt und macht es in einer sehr guten Ruhe fertig und dann wird es abgegeben.
Die Wochenenden müssen frei bleiben, sonst hält man das auf der Strecke nicht durch. Sonst ist man ausgelaugt irgendwann. Also das ist wichtig, dass wir die Entscheidung sehr früh treffen und nicht auch die Mitarbeiter ewig lang in eine Sackgasse rennen lassen. Wir betreuen es auch sehr eng.
Sie sind Teamplayer, also es gibt nicht einen Überentwerfer in dem Fall, der sagt, wo es hingeht, sondern letztendlich ist die Entwicklung von einem Entwurf schon ein gemeinsamer Diskurs, den man da gemeinsam begeht und eine Diskussion. Und natürlich macht der eine federführend den Entwurf, aber dann guckt letztendlich in meinem Fall jetzt der Alex dann drauf oder umgekehrt und bringt nochmal Impulse rein. Und das ist schon auch ohne Reibung entsteht auch nichts. Also man muss auch immer mal wieder, man verrennt sich dann vielleicht alleine doch mal. Einfach die Sicht von außen ist sehr wichtig. Und dazu gehört, dass wir uns da im Team sehr gut verstehen, Kritik annehmen können, also das gehört auch dazu, aber trotzdem auch manchmal für die Sache kämpfen. Das zeichnet es schon aus, dass wir nicht nur ja, einer Meinung folgen, sondern immer dieses Abwägen, diese verschiedenen Blickwinkel beim Entwerfen mit einbeziehen, auch die Mitarbeiter auch damit einbeziehen, auch ihre Meinung hören. Am Ende muss man irgendwo eine Entscheidung treffen, aber das zeichnet sich schon aus und das ist, glaube ich, schon ein Schlüssel zum Erfolg. Uns ist Sport auch an. Also wenn Alex mal wieder einen Wettbewerb gewinnt, dann muss ich wieder nachlegen. Ich glaube, andersrum auch. Wir schauen uns vielleicht gegenseitig auch. Also das wurmt dann schon, wenn man mal wieder nur ein paar zweite Preise hat.
Ja, aber das ist der Punkt. Ich glaube, dass wir einfach uns gut ergänzen, also Florian und Oliver und ich. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und das Kritik annehmen ist überhaupt kein Problem, weil es ist ja meistens sachlich begründet und dann kann man das auch sehr gut aufnehmen.
Gibt es einen Wettbewerb, den ihr nicht gewonnen habt, der euch heute noch so richtig schmerzt?
Oh, da gibt's viele. Also jeder nicht gewonnene Wettbewerb schmerzt.
Was sicherlich toll gewesen wäre, wir haben mitgemacht bei der Botschaft in Tel Aviv, eine deutsche Botschaft, da haben wir nichts geholt. Gut, die politischen Entwicklungen waren danach dramatisch, aber trotzdem, das wäre natürlich ein spannender Auftrag gewesen und auch den zu begleiten, das Projekt dann über die Wettbewerbszeit hinaus, das hätte ich persönlich auch ganz großartig gefunden.
Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept, dass wir nicht lange den Verlorenen hinterher trauen. Also man muss, glaube ich, zuerst mal verlieren lernen, um gewinnen zu können. Wir ärgern uns kurz, aber dann ist schon wieder der Nächste auf dem Tisch und dann geht's weiter.
Es ist ja auch so, also nach dem Wettbewerb gibt es immer die Verhandlung. Und wenn wir einen zweiten Preis haben und der erste ist wirklich besser, dann machen wir auch nicht mit, sondern akzeptieren das Ergebnis.
Jetzt verstehe ich auch einiges besser, was wir auf eurer Website gefunden haben. Ihr habt ja so einen wunderbaren Slider, wo so ein paar Statements durchlaufen, unter anderem eben für Menschen bauen. Das habt ihr vorhin schon angesprochen, dass es eigentlich ja total selbstverständlich ist, auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen. Aber jetzt, was ihr gerade so gesagt habt, diese Demut oder auch dieses sportlich nehmen, nicht hinterhertreten, nicht Sachen hinterher trauern, sondern immer abschließen und auch ein Stück vorausgehen, das scheint auch eine euch eigene Bürocharaktereigenschaft zu sein, oder?
Es ist schon so, dass man natürlich mit jedem einfach ordentlich umgeht, im Büro sowieso, aber auch außerhalb und dass man an den Dingen dranbleibt. Also wenn Anfragen kommen, könnte da mal eine Studie machen, Machbarkeitsstudie oder andere Dinge oder auch Mitbewerb mitmachen. Ja, vielleicht kommt dann, wenn man verloren hat, mal wieder eine andere Anfrage vom gleichen Bereich und man bleibt da einfach dran. Und dann war wieder, wie du schon sagtest, Alex, vielleicht im ersten Schritt jemand anders besser und man hat dazugelernt und dann, wenn man dann nochmal einen Anlauf nehmen kann, dann holt man dann beim nächsten Mal vielleicht den Auftrag. Und das ist so die Haltung. Das versuchen wir eigentlich auch bei allen Projektprozessen im Büro den Leuten vorzuleben. Und das finden wir auch ganz wichtig von den Skills, die die Mitarbeiter ihnen mitbringen müssen, dass sie schon positive Art nach außen ausstrahlen. Natürlich darf man sich auch mal beschweren und sich wehren. Darum geht's nicht. Aber es muss immer ein vernünftiger Tonfall bleiben und ein gutes Miteinander. Wir glauben schon daran, dass wenn man ein gutes Miteinander hat, es trägt jedes Projekt, und sei es noch so kompliziert, sehr weit. Das ist schon zentral. Auch bei der Vielzahl an Projekten, die wir hatten und auch bei den großen Projekten, die wir haben, da brauchst du langen Atem. Das geht nur mit vernünftiger Art und Weise.
Aber da, wenn ich ergänzen darf, gilt es auch immer wieder, diese Rückschläge dann in was positiv umzuwandeln. Und das stellen wir schon immer wieder fest, dass jedes Team hängt an einer Idee, an einer Projektprägung. Und wenn das dann scheitert aufgrund von irgendwelchen Gegebenheiten, sei es Kosten, oder Bauherrenwünsche, auch da gilt es, wie beim Wettbewerb, mal die Dinge dann abhaken und wieder nach vorne gucken, wieder einen neuen Weg zu beschreiten und nicht eben hinterher trauern, da entsteht dann auch nichts Neues. Das Projekt entwickelt sich auch nicht weiter. Und auch nach dem Wettbewerb ist ja das Entwerfen noch nicht fertig, das ist ja erst der Aufschlag und das muss man ein bisschen, oder das fordern wir auch, dass man das immer noch weiter trägt mit diesen natürlich auch Einwirkungen von außen, dass es trotzdem wieder ins Positive sich verändert und nicht jetzt an irgendwas festgehalten wird und am Ende das Projekt dann insgesamt nicht diese Entwicklung nimmt.
Also zum Geheimnis ist vielleicht auch unsere Fehleranalyse. Also wir gucken schon sehr genau, was haben die anderen besser gemacht oder selbst wenn wir gewonnen haben, was hat jetzt der zweite und dritte Platz gemacht, können wir da noch was lernen und es mit einbringen. Also wirklich selbstkritisch zurückgucken.
Ein Slogan, den wir auch noch gefunden haben bei euch auf der Webseite, war mutig bauen. Das wir jetzt schon mehrfach gehört haben von euch. Also das Glas ist immer eher halb voll und nicht halb leer. Wie kriegt ihr das hin? Also auch quasi vor dem Hintergrund der aktuellen Krise in unserer deutschen Baubranche, da quasi noch mit viel Euphorie dran zu gehen und da tatsächlich die Chancen zu erkennen in den Herausforderungen.
Da hätten wir jetzt viele Beispiele. Also wenn Sie jetzt gerade die Krise sagen und den Wohnungsbau, also wie können wir da neue Wege eingehen? Also jetzt einfach weitermachen wie bisher geht nicht. Wir haben beispielsweise ein Projekt in Frankfurt, wo wir quasi auf eine Grundschule den Wohnungsbau draufsetzen, um einfach auch Kosten im Grundstück zu sparen, Fläche zu sparen. Wir suchen da ganz neue Wege, wie wir mit diesem Wohnungsbau umgehen können.
Und das andere Projekt, wo erst eine
Schule ist und dann die Klassenzimmer so organisiert sind, dass jedes Klassenzimmer später eine Einraumwohnung werden kann und das dann aber mit Schächten, Treppenhäusern etc. schon so organisiert ist, dass es ohne tiefere Eingriffe sofort eine Veränderung hervorruft. Also es sind kleine Schritte, das ist jetzt nicht ein Wunderwerk an irgendwelchen Prozessen, aber das ist schon ein gewisser Mut, auch von den Bauherren seitig, dass man dort Möglichkeiten aufzeigt. Das sind keine Riesensprünge, aber Stück für Stück. So ein Thema, was wir schon länger machen, mit Bauunternehmern zusammen antreten, um dieses Dilemma, begrenzte Budgets, die die Kommunen haben, mit dem ernsthaft umzugehen und dann vielleicht neben dem klassischen Bauen nochmal andere Wege beschreiten. Da muss man ein bisschen mutig sein. Das kann auch scheitern, das ist uns auch bewusst, aber ich glaube, wenn man da auch nicht offen ist in der heutigen Zeit, dann ist es schwer, da weiterzukommen. Das haben wir jetzt schon auch gemerkt. Wir haben jetzt trotz der Krise Mitarbeiter halten können, stellen das wieder ein. Also das macht auch das breite Portfolio aus, dass wir da immer unsere Chancen sehen in verschiedenen Segmenten, wenn andere mal, wie es gerade der Wohnungsbau, eher nicht funktionieren. Und das gehört auch dazu, dass man aus seiner Komfortzone, aus dem Bewährten, mal andere Wege geht, um da wieder neue Chancen oder neue Projekte dann zu generieren.
Ja, wenn du gerade den Wohnungsbau ansprichst, und apropos mutig sein, ist es ja auch so, dass wir einfach da auch jetzt Wege suchen, wie wir mit den Kosten runterkommen. Und ein Weg ist zum Beispiel, dass wir einfach diese ganzen Grundrisse, die wir haben, komplett neu denken müssen. Wir können jetzt nicht für die normale Standardwohnung bauen mit zwei Kinderzimmern, mit einem Flur, mit einem Wohnzimmer, mit einer Küche. Also zum Beispiel das Wohnzimmer ist völlig überflüssig, meiner Meinung nach. Wir brauchen eigentlich nur einen Raum in der Mitte, wo sich dann flexible Räume drumherum gruppieren können. Das heißt, ich spare mir die Fläche vom Flur, das sind schon mal 8, 9 oder 10 Quadratmeter, ich einfach strukturell sparen kann, ohne dass ich jetzt im Standard runterfahre. Also solche Gedanken beschäftigen uns jetzt auch in dieser Zeit, jetzt wo ich das Stichwort Wohnungsbau gehört habe.
Naja, das ist eigentlich ganz spannend, was ihr da sagt, weil mit neuen Partnerschaften umzugehen, mit neuen Vertragsverhältnissen umzugehen, irgendwie die Grundrisse oder Raum, jetzt ohne in Typologien zu denken, irgendwie so offen zu denken, dass es alles möglich sein kann. Das ist ja auch das, was wir brauchen, damit wir quasi innovativ und zukunftsfähig bleiben. Nützt ja nichts, an einem Status quo irgendwie festzuhängen, der aber leider nicht zukunftsfähig ist. Und das betrifft das Material, das betrifft die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, aber auch, wie wir uns gegenseitig fördern und auch, wie wir Know-how transportieren. Wie fördert ihr eure Mitarbeitenden, dass sie da auch quasi diese Offenheit haben? Wie nehmt ihr Berührungsängste wahr und wie arbeitet ihr dagegen?
Also ich denke, wir lernen umgekehrt von unseren Mitarbeiterinnen. Wir haben sehr viele junge Mitarbeiterinnen und eigentlich ist es immer eine Gegenseitigkeit. Also dadurch bleiben wir auch so ein bisschen in der Zeit, ja, und werden mitgenommen von unseren Mitarbeiterinnen.
Also das ist quasi der Input, der aus dem Haus, aus den eigenen Leuten kommt, der immer wieder die Projekte beflügelt. Das muss man zulassen. Also auch da selbstbewusste Demut.
Das ist sicherlich ein Teilbereich. Es ist sicherlich aber auch so, dass gerade diese Fröhlichkeit und Optimismus, also ich denke, wenn jemand morgens aus dem Haus geht und einfach gut gelaunt ist oder ganz zur Arbeit geht, das gilt für alle Arbeitsplätze dieser Welt, denke ich, dann bringt er gute Leistung. Dann hat er auch gute Ideen und wenn man keine Angst haben muss, dass er sich frei äußert, dann kann das schon beflügeln. Man muss aber, glaube ich, lernen im Gespräch oder auch im Gespräch mit der Bauherrschaft und überhaupt mit allen am Projekt Beteiligten, oft gewisse Korridore, die sich vielleicht so ganz leicht auftun, zu erkennen und da reinzugehen. Weil sonst bleibt man immer im Standard, sondern muss eigentlich, wenn dann ein Bauherr mal einen Vorschlag macht, der vielleicht nicht gewöhnlich ist, den man aber vielleicht sagt, da kann man vielleicht zupacken und dann den Bauherrn oder auch die Fachplaner natürlich genauso dann auf seine Seite bekommt oder auch aus diesem kleinen Grat, der sich dann manchmal auftucht, dann das aufbaut, dann könnte er sehr einfache und gute Ergebnisse raus werden oder eben auch das Projekt entsprechend verbessern. Also kleines Beispiel, wir hatten mal einen Bauherrn, der gesagt hat, er würde definitiv ohne Trockenbau seine Büroebene haben und die Wände wurden dann mit Vorhängen und mit Holzständerwänden gefüllt, mit Luftmatratzen aufgepumpt, gefüllt. Klar, die Wand hat dann 9,95 Euro je Luftmatratze gekostet und die steht bis heute, Schallschutz nicht vorhanden, aber das sind dann so Spaßideen, die natürlich nicht überall funktionieren, die aber natürlich immer wieder so eine kleine Flamme sind, die dann auch Energie reinbringen und auch Freude machen, wo man einfach schmunzelt. Und dieses Schmunzeln ist ja das Wichtige, was dann das Ganze auch trägt.
Ich glaube, da sind wir direkt schon beim nächsten Slogan von eurer Webseite gelandet. Freude am Bauen. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen werden es nicht gemerkt haben, aber bevor wir eingeschaltet haben, unsere Aufnahme war schon das Sprichwort, nur mit Spaß entsteht gute Architektur. Könnt ihr das noch ein bisschen weiter ausführen? Weil ich glaube, das ist eine Positivität, die wir zurzeit, glaube ich, brauchen.
Bei uns fängt der Spaß letztendlich an, zuerst mal daran an, dass die Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Also da müssen wir uns zurücknehmen, die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie sich wirklich wohlfühlen, Spaß haben. Dann geht's weiter.
Braucht es da Obstkorb und Tischtennisplatte?
Auch das, ja. Da gehört viel dazu. Also mittlerweile hat sich gerade in den letzten Jahren die Arbeit doch sehr stark verändert. Wenn wir unsere 40 Jahre Revue passieren lassen, da haben wir alle Entwicklungen mitgenommen oder dürfen uns dem auch nicht verwehren. Und am Ende sind es die Teams, die sich bilden, Mitarbeiter bei uns, aber dann auch mit den Fachplanern, mit den Bauherren. Und das ist, glaube ich, das, woran man immer noch glauben muss, dass wir heute noch bauen können, dass wir trotz aller Widrigkeiten immer noch komplexe Projekte hinkriegen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und da gehört auch die Lust am Bauen dazu, dass man das nicht aus dem Blick verliert, das Miteinander und nicht gegeneinander arbeitet. Und das versuchen wir vorzuleben. Da braucht es eine gewisse Lockerheit. Am Ende bin ich davon überzeugt, oder wir sind davon überzeugt, dass man das auch den Projekten ansieht, wie gut das Team funktioniert hat und wie viel Spaß es gemacht hat.
Ja, und es ist auch wichtig, dass viel neben dem Büro passiert, so wie es bei uns ist. Auch die Mitarbeiterinnen sind alle mit sehr vielen befreundete Gruppen und wir gehen Skifahren, wie auch immer, Exkursionen machen. Also so das reine Sture am Projekt festhalten, das allein reicht nicht. Wir müssen ja noch mehr.
Der zentrale Punkt ist das Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch in die Geschäftsführung hoffentlich und die leitenden Architektinnen und Architekten. Das Vertrauen ist da, dass eine Fehlerkultur da ist, dass man eine Unterstützung erfährt. Gelingt nicht immer, aber man bemüht sich stets, da rechtzeitig Unterstützung bei Überbelastung zu generieren und dass man Ansprechpartner hat, die verlässlich sind. Und das ist zentral.
Ihr hattet das ja auch mit den Charakteren, die in der Büroleitung sitzen, ein bisschen beschrieben, ne? Dass es da einfach nicht so ein uniformiertes Setting gibt, sondern dass vielleicht auch eben genau diese Verschiedenheit, diese Diversität, die da vorgelebt ist in den verschiedenen Charakterzügen und mit dem, was man gut kann oder was man vielleicht besser abgibt, dass das dann natürlich auch damit reinspielt, dass es diese Puzzlestückchen ineinander fügen, oder?
Ja, absolut. Aber ich glaube, das war schon immer so und bei uns gibt es nie ein Diagramm, wo man nachlesen kann, wie jetzt gerade bei uns drei, wer macht was, welche Zuständigkeiten hat jemand. Ich glaube, das ist schon ein Erfolgsrezept, dass sich das von alleine ergibt, dass das ineinander greift. Natürlich gibt es Überschneidungen, aber das ist auch gut so. Aber genau immer diese Aufgabenverteilung, das hassen wir. Also wir sind Macher, ja, wir schwätzen nicht viel. Und das war schon immer so, dass sich einfach selbstverständlich gefügt hat. Bei uns ist das, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass wir schon so lange zusammen funktionieren und dass es da einfach auch keine Reibereien gibt, die uns eigentlich vom Wesentlichen, vom Eigentlichen abhalten, dass wir in der Architektur weiter gute Arbeit machen.
Ich glaube, das ist das Wichtigste gerade, oder? Dass man konsensfähig ist und dass man kompromissfähig ist. Und Kompromiss heißt ja nicht immer, dass man sich bei 50-50 in der Mitte und alle sind unglücklich, sondern dieses Geben und Nehmen, dieses Aushandeln, Dinge, wo es keinen Sinn macht, Zeit rein zu verschwenden gegenüber andere Dinge, wo man noch viele Freiräume hat und Gestaltungsfreiräume hat, irgendwie aufzuwägen. Das lernt man eigentlich nie, ne? Das muss irgendwie so von Haus aus schon mit drinnen sein. Oder habt ihr das gelernt?
Nee, das haben wir nicht gelernt. Aber ich denke, das ist wichtig, dass es hier einigermaßen harmoniert. Das ist wichtig, weil außen gibt es ja Kämpfe jede Menge. Also zwischen den Bauherren, mit den Bauherren, Fachplaner, Probleme überall. Also wenn wir dann untereinander auch noch uneinig sind und das Sand im Getriebe ist, funktioniert das nicht. Also zumindest nicht mit Erfolg.
Und dazu baut jeder seine Freiräume. Wir tauschen uns aus, aber bestimmen nicht. Letztendlich kann jeder seinen Bereich beackern, sind in der Regel im Konsens unterwegs, aber trotzdem lassen wir auch dann jeden seine Arbeit, seine Projekte, die sind dann schon so aufgeteilt. Das betreuen wir natürlich dann immer gemeinsam meistens, aber trotzdem gibt's so, jeder hat seinen Schwerpunkt. Aufgaben im Büro und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Ja, unser Glück ist eigentlich, dass jeder seine Stärke hat und zum Beispiel Florian sorgt für das Personal und guckt, dass die Projekte laufen und ist in den hinteren Leistungsphasen höchst aktiv. Ich eher in den vorderen Leistungsphasen beim Entwurf. Oliver ist ein Multitalent dazwischen. Von daher, das ergänzt sich sehr gut. Also da haben wir einfach auch Glück gehabt.
Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es eigentlich, wir haben zum Abschluss unseres Podcasts, da sind wir jetzt schon wieder so eingebogen in diese Runde, immer noch so eine persönliche Frage. Und von daher wäre tatsächlich unsere Frage, Gäbe es noch irgendeine Bauaufgabe, die so ein unerfüllter Traum ist?
Ja, ich glaube, wir haben ein
Hochhaus.
Eine Sehnsucht, die Höhe.
Ein richtiges Hochhaus. Ein richtiges Hochhaus wäre was Schönes.
Ja, ich hätte gern eins, was noch höher ist, nämlich eine kleine Berghütte, eine DAV-Hütte oder sowas.
Mit schöner Aussicht.
Mit schöner Aussicht und sogar würde ich selber gerne auch Hand anlegen. Ich bin Schreiner ursprünglich. Es hat wieder mit Spaß zu tun, ja. Spaß bei der Arbeit.
Also das wäre auch wieder ein guter Kompromiss, wenn wir schon kein Hochhaus bauen dürfen, dann die Berghütte.
Ja. Nach hoch, stimmt, ja.
Und das Hochhaus lieber in Tübingen oder in Stuttgart?
Ja, es muss schon passen.
Nee, es muss schon passen. Also nicht jetzt sinnlos irgendwo in die Lande setzen, in Tübingen wahrscheinlich sicherlich eher nicht. Wenn dann Stuttgart oder vielleicht auch gerne eine andere Stadt.
Ja, also, mal, warum nicht Tokio? Also, wenn schon Traum, denn schon.
Das müssen wir aufpassen. Wir sind ja auch Thema Nachhaltigkeit unterwegs. Also, es kommen auch
Dünne sagen. Dann doch Stuttgart. Ganz niedriger.
Wir haben selten so viel Harmonie in einem Podcast, den wir mit mehreren Inhabern aufnehmen. Ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für eure inspirierenden Worte, dass ihr uns mitgenommen habt in euren Alltag, und wir wünschen euch alles Beste für die nächsten 40 Jahre. Ich glaube, da können wir noch viel von euch lesen, hören, sehen. Vielen Dank.